Die Schreibenden von Anja Görz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Schreibenden, die heute anders ist. Zum einen, weil der Ton ein bisschen anders ist, weil die schlaue Frau, die hier auch die Technik betreut, nämlich leider vergessen hat, die richtigen Kabel mitzubringen. Deshalb nehmen wir heute direkt ins Gerät auf und deshalb hört es sich für euch da draußen ein bisschen an, als würden wir in einer großen Tonne sitzen. Das passt, es ist eine Regentonne.
Sehr große
Tonne. Wir sind in Hamburg in einer Regentonne, weil es sehr regnet heute in Hamburg.
Weil ich sonst nicht reinpassen würde.
Und Die Schreibenden ist heute auch ein bisschen anders, weil ich einen ganz anderen Gast habe als sonst, denn eigentlich spreche ich ja mit den Schreibenden über ihre Arbeit, über ihre Schwierigkeiten, über all das, was sie erleben beim Schreiben, was sie hindert, weiter zu schreiben, über ihre neuen Bücher. Aber heute ist Erik Niemann zu Gast und der ist nicht nur Autor, sondern auch mein Co-Autor. Nochmal richtig guten Tag oder wie man in Hamburg sagt, moin.
Moin, moin.
Also wir sind in Hamburg, hier lebst du, hier arbeitest du und bevor wir über das sprechen, was wir zusammen machen, natürlich nochmal ein bisschen was über dich. Geboren im Mai 1969 in Lübeck, dann hast du Abitur gemacht, studiert Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaften und neuere deutsche Literatur. Wie viel 40 Semester studiert man, bis man das alles hat?
42 Semester waren es insgesamt.
Das hört sich nach so wahnsinnig viel an.
Nein, das waren 6 Jahre. Du musst ja, also früher war es ja so, bevor die neuen Studiengänge gekommen sind, da hat man auf Diplom oder Magister studiert. Und bei Magister waren das 2 Hauptfächer, die man studiert hat. Und bei Diplom hat man 1 Hauptfach und 3 Nebenfächer studiert. Und das war wirklich Schmalspur. Insofern hört sich das toll an, wenn man es so vorliest. Aber eigentlich ist die Soziologie mein Brevier.
Gut, 99 bist du fertig geworden mit diesem Studium und seitdem bist du Hochschullehrer?
Ja, 96 bin ich fertig geworden und dann habe ich die Chance bekommen zu promovieren. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Ich hatte ja während des Studiums gearbeitet bei den Lübecker Nachrichten und da geschrieben. Und da ist eine Volontariatsstelle ausgeschrieben worden. Da habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal. 4 Leute haben sich da beworben und ich dachte, ich müsste mich da irgendwie abheben durch mein Aussehen und auch durch die Art und Weise, wie ich da auftrete. Und so bin ich dann auf Platz 4 gelandet.
Was hast du angezogen damals?
Ich hatte einen Anzug an von meinem Großvater, den fand ich ganz toll, der sah super aus, aber damals war ich noch schmächtig, das kann man sich jetzt nicht mehr so richtig vorstellen. Aber der hat mir überhaupt nicht gepasst, der hatte an allen Ecken und Enden geschlackert und ich habe mich da auch besonders cool gegeben und ich dachte, ich müsste da irgendwie souverän auftreten. Also eine schöne Naivität an den Tag gelegt und das ist dann nichts geworden und dann bin ich nach dem Diplom mit einer Freundin nach Lissabon gefahren, weil ich Lissabon unbedingt mal kennenlernen wollte und die Fado-Musik. Und da kriegte ich an einem Tag 2 Anrufe. Einmal aus der Uni, ein Professor, der mich geprüft hatte, der mich gefragt hat, ob ich bei ihm promovieren wollen würde. Und einen Anruf vom Flensburger Tageblatt. Und die sind ja in so einem Zeitungsverbund. Und das, genau, und das war offensichtlich so, dass diejenigen, die bei den Lübecker Nachrichten, das war ja so das Flaggschiff in Norddeutschland.
Die einen sagen so, die anderen.
Ja, gut, aber die 4, die da zuvor, also die schon ausgewählt worden sind, da sind die ersten beiden, haben das Volontariat bekommen bei den Lübecker Nachrichten und die anderen beiden sind dann sofort angefragt worden, wohl von, was weiß ich, Mahner Inselboote oder was es da alles gibt. Und ja.
Sprich weiter, bitte.
Und da hatte ich auf einmal 2 Jobangebote auf dem Tisch liegen und dann habe ich mich für die Soziologie und die Promotion entschieden.
Aber warum? Weil wenn du doch enttäuscht gewesen bist, nachdem das mit dem 4 Leute und ich bin nicht der Gewinner, wenn da doch eine große Enttäuschung war, ja, und du eigentlich Journalist werden wolltest, warum dann diese Kehrtwende? War es jetzt noch?
Ja, das weiß ich noch. Man kommt ja aus dem Studium und da hat man ja unglaublich viel Freiräume. Also damals noch. Das Studium heute ist ja deutlich verschulter, aber ich kam eben aus einer Situation, in der ich ganz viel mich selbst verwirklichen konnte, über die Musik, über den Sport. Und beim Flensburger Tageblatt, das war eine Redakteurstelle, 40 Stunden die Woche und nach Flensburg ziehen oder promovieren bei einem netten Kollegen an der Uni Hamburg, also es war eine halbe Stelle. Und ich glaube, das hat auch keine unwesentliche Rolle gespielt, warum ich mich dann letztlich für die Promotion entschieden habe.
Hat denn Musik eine große Rolle gespielt in deinem Leben? Also du machst ja bis heute Musik.
Ja.
Wäre das auch eine Jobmöglichkeit gewesen? Oder war das für dich immer eher Hobby?
Das ist immer Hobby gewesen. Eigentlich aus einem ganz einfachen Grund. Ich war letztlich zu schlecht, um das beruflich machen zu können.
Da sind wir wieder bei dem Anzug von Opa.
Ja, stimmt. Also wenn man mich fragt, was spielst du denn für ein Instrument in der Band? Dann sage ich, ich spiele Bass und Saxophon und Gitarre. Und dann sagen alle, wow, ja, das ist ja drei Instrumente und toll. Aber ich bin so ein Rhythmusgitarrist und Bass ganz basal und Saxophon, gut, das habe ich mir auch selber ein bisschen beigebracht. Aber das ist alles nicht so berauschend, das hätte für keine Musikerkarriere gereicht. Aber es bringt mir eben sehr viel Spaß, Musik zu machen. Die Formation, in der ich spiele, die existiert seit 1989. Also seitdem bin ich auch dabei. Wir feiern also in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Und das ist einfach toll, sich mit denen zu treffen, weil das alles überdauert hat. Man kann uns nicht hören, wir heißen Cold Shot, und man kann es nicht hören, weil wir so leise spielen. Nein, man kann uns nicht hören, weil wir eigentlich uns nur noch gelegentlich zum Proben treffen. Wir haben früher ganz oft auf Scheunenfesten gespielt, so die Top 40, und das hat auch sehr viel Spaß gebracht, aber mittlerweile haben alle andere Prioritäten gesetzt und dann passt das einfach nicht mehr so richtig.
Du hast als Lehrer ja in verschiedenen Städten gelebt, also nicht nur in Hamburg, wie jetzt, du hast schon gesagt, Lübeck, Nürnberg, Chemnitz. Hast du eigentlich eine Lieblingsstadt? Weil du bist ja auch sonst viel unterwegs, ja, guckst dir viel an, bist nicht nur in den Touristenhochburgen, stimmt, sondern auch mal in anderen Städten unterwegs.
Ich komme immer wieder gerne nach Hamburg zurück. Ich war auch in Barcelona als Gastdozent, also das hat mir immer viel Spaß gebracht, andere Kulturen kennenzulernen und vor allen Dingen den Alltag anderer Kulturen. Deshalb bin ich, glaube ich, auch Soziologe geworden, weil mich das interessiert. Mich ein bisschen zurückzunehmen, mich in die Ecke in einem Café zu sitzen, zu beobachten und zu überlegen, warum Dinge so sind, wie sie sind und warum sie nicht anders sind. Das ist das, was mich immer an der Soziologie interessiert hat und auch am Reisen interessiert hat, aber ich bin immer froh gewesen, wieder zurückzukommen. Ich habe ja auch ein Semester in England studiert, das war auch toll, aber ich war auch froh, als ich wieder zurückgekommen bin. Allerdings da nicht nach Hamburg, da habe ich noch in Lübeck gewohnt. Lübeck ist ja meine Geburtsstadt, wie du schon so richtig gesagt hast, und Lübeck ist immer noch so auch meine große Liebe für Studiengruppen der Uni Hamburg, wo ich ja auch noch arbeite, oder wenn wir Gäste aus dem Ausland haben, da biete ich auch immer Fahrten und Sightseeing nach Lübeck an. Da habe ich mir so über die Jahre jetzt auch so ein Repertoire erarbeitet, um die Gruppen eben durch die Stadt führen zu können und so über die Besonderheiten auch berichten zu können.
Stadtführer Erik Niemann.
Ja, kann man so sagen.
Die Soziologie, hast du gerade gesagt, ist für dich auch deshalb interessant, weil du rausfinden willst, warum Menschen tun, was sie tun, warum sie sagen und agieren, wie sie eben sprechen und agieren. Ist das sozusagen auch die Brücke zum Interesse des Krimis?
Ja, das kann man schon sagen. Also und man, denke ich mal, man hört es auch in meinen Hörspielen und auch in den Romanen, die ich geschrieben habe, dass mir da das Zwischenmenschliche schon wichtig ist. Aber das ist ja eher so auch der Fokus der Psychologie, aber ganz besonders eben die Dynamik in sozialen Gruppen. Das hat mich schon immer fasziniert, was in sozialen Gruppen möglich ist. Zum Beispiel in Fußballstadien, wenn die Leute da austicken. Wenn man sich die Einzelnen anguckt, dann glaubt man immer nicht, dass im Handlungsspektrum dieses Einzelnen liegt, sich so zu gerieren. Aber scheinbar hat die Gruppe, die entwickelt eine eigene Dynamik. In der Soziologie gibt es so Bilder, dass man sagt, das ist eine Art hyperorganisches Wesen, ein Ideenorganismus, der dann alle mitnimmt und trägt. Und sich das anzuschauen, wie sowas entsteht, und das kann man ja auch auf politische Verhältnisse übertragen, wie so Wellen entstehen und Meinungen durch Wiederholung und wie sich dann Gruppen bilden, auch in Opposition zu anderen, von denen sie sich abgrenzen wollen. Das hat mich schon immer interessiert und das ist auch ein Motiv, das ich immer gerne auch dann in den Roman verarbeite.
Hast du schon gesagt, Hörspiel, aber wir fangen mal an mit den Jerry Cotton Romanen.
Ja.
Das ist was, was viele noch kennen natürlich von früher. Also das sind diese Hefte von Bastei, wo es auch Arztromane gab oder Heimatromane, kenne ich noch von meiner Oma. Also immer, wenn ich in den Ferien nichts zu lesen hatte, habe ich Arzt- und Heimatromane gelesen, sehr, sehr viele. Was ist denn für dich der Weg dahin gewesen? Also wieso hast du damit angefangen?
Jerry Cotton, das war eine meiner ersten Leseerfahrungen mit 16, 17, also sozusagen Erwachsenenliteratur. Natürlich habe ich vorher auch TKKG und drei Fragezeichen gelesen und die ganzen Kinder- und Jugendserien, die es damals im Schneider Verlag gab, Jo Pestum, Detektiv Luke Lucas, und das hat mich alles schon...
Aber da auch schon Detektivgeschichten?
Ja, da habe ich auch schon sehr gerne Detektivgeschichten nicht nur gelesen, sondern auch einzelne Szenen dann nachgespielt. Das hat mir eine große Freude schon immer bereitet. Ich will nicht sagen, dass es eine genetische Disposition ist, weil meine Eltern haben das nicht. Aber vieles wird ja auch von den Großeltern vererbt. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Vielleicht kommt das von denen. Aber Jerry Cotton war dann der Erste, der mich so als junger Erwachsener dann so geflasht hat. Und dieses Heft, das man so knicken konnte und hinten in die Hosentasche stecken konnte, es sah auch cool aus, mit dem Ding dann rumzulaufen. Und dann konnte man das, wenn man irgendwo warten musste an der Bushaltestelle, so konnte man das rausziehen, ein bisschen lesen. Das war Hardboiled, da war Action, das hat mir einfach richtig gut gefallen.
Da solltest du vielleicht jetzt Bastei nochmal als Marketinginstrument sagen. Man sieht einfach cooler aus mit so einem Heft.
Ja, natürlich. Ich hoffe, das hören die Kolleginnen und Kollegen vom Bastei-Verlag.
Die nicht mehr liest, könnte ja viel cooler sein.
Überlegt mal, wie so ein Ding aussieht hinten in der Hosentasche einer Jeans.
Von Jerry Cotton ist es nicht weit zu Sherlock Holmes. Diese Brücke erlaube ich mir jetzt mal. Professor Van Dusen, schreibst du auch Pater Brown Hörspiele. Was ist denn der große Unterschied beim Schreiben von Romanen und Hörspielen? Was würdest du sagen, ist das herausragende Unterscheidungsmerkmal?
Es sind wirklich zwei unterschiedliche Medien. Und wenn man liest, dann kann man Dinge beschreiben. Man kann Landschaften beschreiben und im Geist des Lesers, der Leserin, da bildet sich dann irgendetwas ab. Das kann man natürlich über ein Hörspiel zum Beispiel nicht machen. Also das ist langweilig, wenn man zu Beginn beschreibt, wie die Landschaft aussieht oder wie das Haus ausgestaltet ist, aus welcher Zeit das kommt. Das können so kleine Hinweise sein, aber das Ambiente und die Stimmung, die muss eben über die Dialoge erzeugt werden. Also alles muss dialogisch gelöst werden, außer man hat bei den Hörspielen noch einen Erzähler. Dann kann der so ein Part übernehmen, dass da auch mal so das Surrounding beschreibt. Aber generell ist es so, und das weiß man auch über Feedback, diejenigen, die Hörspiel hören, die sind nicht so daran interessiert, so langatmige Beschreibungen zu erhalten. Das sind eher so kurze Dialoge und in denen muss alles drin sein. Und in denen muss auch alles drin sein, was man, was für die Handlung relevant ist, aber was man sozusagen eigentlich nicht hören kann. Also wenn es dramatisch wird und irgendjemand zückt die Waffe, dann haben wir schon ein kleines Problem im Hörspiel, weil der auf oder die, auf den die Waffe gerichtet wird, der sagt dann ja nicht, oh, eine Waffe,
eine
Walter P99, wollen Sie mich etwa erschießen? Das kann man zwar so sagen, aber dann ist man als Hörerin, als Hörer raus. Das ist natürlich albern. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kriegt man diese Situation so beschrieben in den Dialogen, dass klar ist, was da jetzt abläuft. Und ich finde, auch beim Hörspiel muss man die Hörerinnen, die Hörer noch mehr an die Hand nehmen als im Roman. Roman ist doch so angelegt, dass es auch Seitenstränge gibt, die sich wieder zusammenführen. Beim Roman kann man auch mal zurückblättern, wenn man irgendwas nicht mitbekommen hat. Das macht man beim Hörspiel nicht. Du kannst da nicht wieder drei Takes zurückgehen. Kannst du zwar machen, aber das will man ja nicht. Man will es in einem Rutsch hören. Oder wenn man es mal unterbricht und am nächsten Tag weiterhört, will man gleich wieder reinkommen. Das heißt, man muss Namen anders wiederholen als im Roman. Man muss auch gucken, ob man Metaphern findet, die man durch Geräusche, die hat man im Roman ja auch nicht, schön abbilden kann. Also wenn jemand auf dem Hochhausdach steht und springen will, dann kann man den natürlich runterspringen lassen und der schreit dann und dann hört man einen dumpfen Knall und irgendjemand kreischt. Das kann man machen, aber man kann ihn auch da oben stehen lassen und zwei Sekunden später hört man aufflatternde Tauben. Und dann weiß man als Hörerin, als Hörer auch, was passiert ist. Also das sind doch nochmal andere, ist doch eine andere Form der Kreativität und auch der Umsetzung von Inhalt und Motiv gefordert.
Nun heißt es ja aber beim Romaneschreiben auch immer, eine goldene Regel ist Show, don't tell. Mhm. Also zeige, was die Figuren machen und erzähl nicht, was sie machen.
Ja.
Also beschreib nicht, wie sie gehen und wohin sie gehen, sondern
klar,
lass sie irgendwas machen. Also würdest du sagen, das Romaneschreiben partizipiert vom Hörspielschreiben bei dir?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, wenn ich ein Hörspielskript schreibe, dann bin ich sofort in der Stimmenwelt, wenn man die so mal nennen will.
Mhm.
Also, ich sehe die Figuren Sherlock Holmes oder Pater Brown oder Oscar Wilde, Mycroft Holmes, für die Serie habe ich auch zwei Hörspiele geschrieben. Ich sehe Oscar Wilde, ich sehe den Dandy, ich höre, wie er spricht, ich erinnere mich daran, worüber er sich geäußert hat und wie er sich geäußert hat, seine Lakonie. Und dann fange ich an zu schreiben. Ich bin sozusagen in einem Bild drin, wenn ich ein Hörspielskript schreibe. Bei einem Roman ist das anders. Da bin ich nicht in einem Bild. Da entwickeln sich eher die Geschichten über die Figuren bei mir.
Nun machst du nicht nur Hörspiel und Romane, sondern das wird jetzt den einen oder anderen überraschen, weil wir haben jetzt schon über Musik gesprochen. Du hast schon angedeutet, dass du auch eine große Leidenschaft für Sport hast. Du bist ein großer Fußballfan, spielst zum Beispiel auch in der Mannschaft das Syndikat, also der, der Vereinigung der Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller. Da spielst du auch in der Syndikatsmannschaft mit, die ja einmal im Jahr den großen Auftritt hat und bisher, ich glaube, auch schon einmal gewonnen hat.
Du, wir haben einmal gewonnen in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren. Bin ich natürlich nicht immer dabei gewesen, aber den einzigen Sieg, den wir errungen haben, da stand ich auf dem Feld. Wir haben 3-1 gewonnen gegen eine Blindenmannschaft aus Hessen. und das war wirklich ein harter Kampf. Zur Halbzeit stand es 1-1. Die waren allerdings nicht komplett blind, sondern die waren sehbehindert. Und das war mal eine interessante Erfahrung, auch mal ein Fußballspiel zu gewinnen. Ich kannte das ja gar nicht bis dahin.
Aber das Thema Fußball bringt uns nämlich zu dem Bereich, den du auch noch beackerst, sag ich jetzt mal. Du schreibst nämlich auch Gedichte und hast unter anderem Band gemacht mit Fußballgedichten.
Ja, ich habe ein Fußballgedicht geschrieben und zwar ein relativ langes. Eigentlich schreibe ich nicht so gerne über Fußball. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, die drei Fragezeichen, da gibt es auch immer mal wieder oder gab es früher immer mal wieder, ich weiß nicht, wie es heute ist, eine Fußballfolge. Und das waren die, die ich nicht so gern gehört habe. Und obwohl ich Fußballfan war und da auch noch selber gespielt habe, aber ich weiß es auch von anderen, die Fußballfolgen sind oft schlecht weggekommen. Und auch in Romanen, finde ich, kommt es oft schlecht weg. Oder wenn es in...
Woran liegt denn das?
Das weiß ich auch nicht.
Die Stimmung nicht?
Oder? Ich glaube ja. Ich glaube, Fußball hat eben eine eigene emotionale Dynamik, die einen dann, und die muss man sehen und die muss man so dann mitnehmen. Und da muss man sich auch von Figuren, die man dann sieht und die Tragödien, die sich da abspielen, die muss man erleben, live erleben. Die kann man nicht erlesen. Und das mag sein, das mag der Grund sein, warum ich eigentlich über Fußball nicht gerne schreibe. Aber das, worauf du jetzt ansprichst, das war eben ein Sammelband eines österreichischen Kollegen und der hat wirklich aus einer Vielzahl von Bekannten und Freunden, aus einem Netzwerk geschöpft von Autorinnen und Autoren aus ganz unterschiedlichen Ländern, Regionen und die haben da zum Thema Fußball was beigesteuert und dann habe ich gedacht, die alte Rivalität zwischen Deutschland und Österreich, da kann ich doch auch mal ein kleines lyrisches Format draus machen.
Wenn du Gedichte schreibst oder Roman oder Hörspiel, ist es so, dass du eine bestimmte Stimmung brauchst für das eine oder für das andere?
Nee, brauche ich überhaupt nicht.
Nimmst du dir vor, heute schreibe ich mal ein Gedicht und morgen konzipiere ich einen neuen Roman?
Ja, das nehme ich mir vor, das muss ich mir auch vornehmen, weil ich ja auch noch an der Uni arbeite mit 20 Stunden und da eine Schulleitung habe. Und da habe ich einfach Fixpunkte und Termine, die muss ich einhalten. Und das Schreiben gruppiere ich entsprechend darum herum. Und da muss man einfach organisiert sein. Also das ist ja, wird jeder kennen, der auch schreibt und sich nicht ausschließlich vom Schreiben finanzieren kann und noch einen anderen Brotjob hat, dass man da auch sehr gut sich organisieren können muss. Und das habe ich dann gelernt. Das ist ja auch eine Disziplinsache. Hinzu kommt bei mir, dass ich nicht eine bestimmte Stimmung brauche und auch keinen bestimmten Ort. Manche würden ja gerne im Café sitzen oder brauchen totale Ruhe oder arbeiten morgens um 6. Das ist bei mir nicht so. Ich setze mich hier mit meinem Laptop, ich mache den auf. Und wenn ich merke, es läuft nicht, dann schreibe ich trotzdem. Weil in der Regel komme ich dann irgendwann rein und dann kann ich den ersten Teil wieder weglöschen, wenn er wirklich ganz schrecklich sein sollte. Aber schreiben kann ich eigentlich immer.
Guck mal, deswegen haben wir uns wahrscheinlich auch gefunden, weil ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir sind Co-Autoren.
Ja.
Wir haben uns kennengelernt vor knapp 2 Jahren, weil wir beide eingeladen waren in ein privates Schreibcamp. An dieser Stelle geht ein schöner Gruß an die Kolleginnen Simone Buchholz und Isabel Bogdan. Die haben das nämlich organisiert damals. Sind wir dann zu 10 in ein Haus gefahren zusammen, um zu schreiben und zu arbeiten, was wir auch gemacht haben. Also wir haben geschrieben, wir haben gearbeitet, wir haben auch noch andere Sachen gemacht, aber vor allem das. Und nach dieser Woche, kurz danach hast du mich angerufen und gesagt, ich hätte da eine Idee für einen Krimi, wollen wir den nicht zusammen schreiben?
Ja.
Warum hast du dann eigentlich mich gefragt?
Oha.
So gut kannten wir uns ja auch nicht.
Das ist ja warum
warum warst du sicher, dass das funktionieren wird?
Jetzt wird es ja inquisitorisch.
Das wissen wir inzwischen.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich schreibe sehr gerne mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Also die Jerry Cotton-Romane, die habe ich alle alleine geschrieben. Das sind, glaube ich, 9 oder 10. Und ich habe auch alleine angefangen mit Sherlock Holmes. Und dann habe ich aber einen Kollegen aus Flensburg kennengelernt, den Marc Freund, der ganz hervorragende Hörspiele schreibt und auch Bücher. Und wir waren uns gleich sympathisch und auf einer Wellenlänge und wollten das auch beide mal ausprobieren, zusammen zu schreiben. Und das hat irre Spaß gebracht. Und da habe ich gemerkt, das liegt mir auch. Und ich habe im Laufe der letzten 5, 6 Jahre... Länger schreibe ich ja noch gar keine Hörspiele. Also mit einer, auch doch schon mit einigen jetzt auch gemeinsam Hörspiele verfasst, auch gerade mit Annette Strohmeier, ein Horrorhörspiel. Das hat auch unglaublich viel Spaß gebracht. Und ich habe das Gefühl, ich merke das, mir sind so ein paar Sachen wichtig, dass man sich sympathisch ist, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass wenn ich was über die Kollegin, den Kollegen gelesen habe, dass mir das auch gefällt, dass ich in der Regel denke, das hätte ich auch gerne geschrieben. Und was mir eben auch sehr wichtig ist, ist die Disziplin. Also das hat auch mit meiner Uni-Karriere zu tun und mit meiner Professur, dass ich oft auch in Projekten war, wo ich so anschieben musste. Und das ist so mühsam. Man arbeitet mit Leuten zusammen, die richtig gut sind, aber man muss immer wieder denen auf die Füße treten, damit das vorangeht. Und das ist mir letztlich immer noch sehr wichtig, dass ich Leute finde, von denen ich weiß, die melden sich auch, wenn ich ihnen geschrieben habe. Und ich weiß auch, dass die gut strukturiert sind und planen können, dass wir eben auch Dinge zum Abschluss bringen. Weil so viel Spaß mir das bringt, auch an einer Geschichte zu arbeiten. Da geht es mir, glaube ich, ein bisschen wie dir. Wir sind irgendwie so voller Geschichten und wollen die auch irgendwie zu Papier bringen. Und ich möchte nicht an einem Lebenswerk arbeiten. Also ich möchte keinen Roman über 7 Jahre schreiben. Das ist nicht so meine Struktur. Und bei dir hatte ich das Gefühl, da passen eigentlich alle Ebenen ganz gut zusammen.
Hat ja auch super funktioniert.
Ja, finde ich auch.
Gibt jetzt was von uns zu hören? Bei Audible nämlich, den ersten Richtig. Teil unserer Krimireihe. Der zweite ist auch schon fast fertig. Den gibt es dann auch bei Audible zu hören irgendwann.
Ja.
Wenn ich Leuten erzähle, dass wir zusammen Krimis schreiben oder geschrieben haben, dann wollen immer alle wissen, wie man das zusammen macht. Weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Also es gibt ja Menschen, die so kapitelweise schreiben oder aus Perspektiven. Wir haben ja auch eine Ermittlerin und einen Ermittler. Also man hätte auch sagen können, wir teilen uns das auf. Aber wir haben es ja anders gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt, ein Konzept entwickelt.
Ja.
Dann haben wir die Geschichte strukturiert und dann haben wir immer einfach geschrieben, jeder so viel Zeit, wie er hatte.
Ja, genau. Aber da muss ich auch sagen, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sonst noch zusammenschreibe, da habe ich teilweise unterschiedliche Modi. Also mit dir geht es so und geht es sehr gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit dem einen oder der anderen Kollegin genauso nicht funktionieren würde. Denen ist es wichtig, dass man vorher genau definiert, wann oder wer welche Rolle schreibt. Mit einer Kollegin zum Beispiel ist das auch so organisiert, dass ich die männliche Hauptrolle schreibe und sie die weibliche Hauptrolle oder dass man nur kapitelweise schreibt. Bei uns ist das ja sehr offen und flexibel und funktioniert auch sehr gut. Das heißt, wenn ich die Idee habe, wie man einen Seitenstrang entwickeln kann, dann schreibe ich den. Und wenn ich merke, es läuft, dann schreibe ich weiter. Und dann habe ich eben mal 10 Seiten geschrieben oder 12. Und du schickst mir sogar 20 dann zurück. Also wir gucken ja nicht auf Seitenzahlen und sind wir gleichmäßig beteiligt. Das kommt irgendwie so hin. Und dass das inhaltlich bei uns passt, hat ja auch, da gibt es ja einen schönen Indikator, dass wir, nachdem wir in Berlin waren bei Audible und die Details zu dem Projekt gesprochen haben, auf die Frage, wer denn welchen Teil geschrieben hat, das gar nicht mehr so genau sagen konnten.
Ja.
Weil wir das Gefühl hatten, das hätte theoretisch jetzt ich gewesen sein können, aber es kann auch der oder die andere gewesen sein. Und das zeigt mir schon, dass es eigentlich auch sehr gut passt und ich diese Kooperation auch sehr gerne fortsetzen würde. Wir sind jetzt ja ein bisschen zu dir auch gekommen. Also du hast mich gefragt, warum ich denn so gerne mit dir zusammenschreiben wollte. Die Frage kann ich jetzt ja auch mal zurückgeben. Was hat dich denn dazu bewogen, mit mir zu schreiben? Wenn man sich deine Vita anschaut, dann fällt ja auf den ersten Blick auf, du bist sehr vielseitig begabt. Du scheinst eine unerschöpfliche Energiequelle gefunden zu haben. Du bist Moderatorin, du bist Autorin, du bist Talkshow-Gastgeberin. Und du hast jetzt, nachdem du doch eine ganze Menge an Büchern alleine geschrieben hast, dich dafür entschieden, jetzt mal einen mit einem Co-Autor das zusammen zu machen. Warum?
Weil ich das ausprobieren wollte. Also genau wie du gesagt hast, wenn man viel alleine macht, ist es ja auch so, dass man immer so für sich ist und man hat auch keine Kontrollinstanz. Also aus dem Radio kenne ich natürlich, wenn man Texte vorbereitet oder Interviews oder wenn man Sachen vorbereitet, die man einsprechen will, dass immer noch mal jemand drüber guckt. Also so wie es im Grunde, ja, wenn man Bücher schreibt, eigentlich das Lektorat das erste Mal macht. Und meine Erfahrung jetzt war, dass es so toll ist, dass man, wir haben ja am Anfang auch noch mit Ändern und Verfolgen gearbeitet bei den ersten Seiten. Das haben wir ja irgendwann total gelassen, weil es einfach nur genervt hat. Aber dieses Gefühl, da guckt einer gleich drüber und sieht schon die ersten Dinge, die nicht funktionieren oder hat noch eine zusätzliche Idee, die dieses Kapitel dann noch besser macht. Das hat mich gleich ziemlich fasziniert und hat, wie du schon gesagt hast, einen Riesenspaß gemacht, weil es eben so ein ganz anderes Arbeiten ist, weil man wirklich ja zusammenarbeitet, weil man auch mal so halbe Ideen nicht wegwerfen muss, sondern sagen kann, ich hätte da diesen Ansatz, aber ich komme da nicht richtig auf den Punkt. Und dann möglicherweise kommt vom anderen das, was noch gefehlt hat, und dadurch wird es dann wieder rund.
Und wenn ich dich dann frage, hast du was für mich oder schickst du mir was, und du sagst, ich kann dir morgen 20 Seiten schicken, aber ich habe gerade noch mal 30 Seiten für meinen anderen Roman geschrieben, dann frage ich mich nicht nur, woher nimmst du eigentlich die Zeit, denn du bist ja auch noch im Sender aktiv, sondern woher kommt diese Energie? Du hast auch noch eine Familie mit Kind. Also wie,
die leidet.
Wie, die arme Familie. Nee, das stimmt nicht, weil ich deine Familie mittlerweile kennengelernt habe. Und du hast eine ganz tolle Familie. Da frage ich mich doch, wie kriegst du, wo kommt die Energie her?
Ich glaube, es liegt daran, dass mir das alles wahnsinnig Spaß macht. Ich mache unglaublich gerne Radio, immer noch nach all diesen Jahren. Ich schreibe total gern, wie du gesagt hast, da sind so viele Geschichten drin, die irgendwie raus müssen. Ich habe sicher den Vorteil, dass ich wahnsinnig schnell schreibe. Also wenn ich eine Idee habe und die durchstrukturiert habe, dann kann ich relativ schnell Sachen zu Ende schreiben. Da muss man dann noch 2, 3 und 4 Mal rübergehen, aber so das erste Ding ist dann relativ schnell durch. Und wenn so eine Idee sich im Kopf festsetzt, das kennst du ja wahrscheinlich auch, und die kommt immer wieder, dann weiß man irgendwann, das ist jetzt der nächste Stoff. Und so ist das eben. Und manchmal sind da 2 Stoffe auf einmal und manchmal ist da eben keiner. Und wenn es so ein gemeinsamer Stoff ist, der schon strukturiert ist, dann ist der ja quasi schon fertig. Und dann kann man sich wieder gedanklich mit anderen Dingen beschäftigen. Also ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich, dass mir das wahnsinnig Spaß macht.
Ja, du hast auch, wie man deiner Vita entnehmen kann, eine Ausbildung zur Fotografin gemacht. Und von der habe ich auch schon sehr profitiert, weil du bei diesem Schreibcamp, das du schon erwähnt hast, in Lexo, auch immer Fotos gemacht hast. Und zwar ganz tolle Fotos. Fotos, von denen man denkt, die müssten eigentlich mal in ein Bildband. Leider interessiert sich niemand für unsere Gesichter, deswegen hätte das keinen Erfolg. Aber wie bist du dann letztlich beim Radio gelandet? Also wie kommt dieser Sprung von der Fotografin, was ja auch ein sehr kreativer Job ist, oder Kreativität erfordert, wenn man den gut machen möchte, dann zum Radio?
Guck mal, da gibt es jetzt eine sehr frühe Parallele bei uns, die ich dir, glaube ich, noch nie erzählt habe. Denn ich habe ja auch fürs Flensburger Tageblatt gearbeitet. Habe denen Fotos zur Verfügung gestellt. Nicht direkt fürs Flensburger Tageblatt, sondern fürs Nordfriesland Tageblatt, weil ich ja in Leck und Nibel aufgewachsen bin. Und da gab es sozusagen dann das Lokalblatt Nordfriesland Tageblatt. Und für die habe ich Fotos gemacht und ich habe für das lokale Anzeigenblatt geschrieben, bin also zu Feuerwehrjahreshauptversammlungen und zu Grillfesten von ich weiß nicht was und habe darüber dann Artikel geschrieben. Und das war sozusagen der erste Einstieg. Und dann ist ein Freund von mir, Carsten Kock, schöne Grüße, der immer noch bei Radio Schleswig-Holstein ist, der hat mich damals mitgenommen, der war im Außenstudio Flensburg eingesetzt, als RSH anfing. Und da war ich 2 Tage mit ihm unterwegs und war vom Radio infiziert und wollte das unbedingt machen und habe dann da 89 ein Praktikum gemacht und bin nie wieder davon losgekommen.
Du und Carsten Kock, weißt du, dass ich den auch kenne? Aber nicht vom Radio, sondern der hat Square Dance.
Genau,
Square Dance habe ich auch gemacht. Vielleicht hat er schwarz gemacht, ich habe es gar nicht erzählen. Also der hat
Ehrenamtlicher.
Und da habe ich mal ein Square Dance-Seminar bei ihm gemacht. Da habe ich, glaube ich, das war im Rahmen meines freiwilligen sozialen Jahres.
Vielleicht schreiben wir einfach mal eine Square Dance.
Das war super.
In einen unserer Romane.
Ja, das können wir doch auch mal machen.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wie steht ihr denn zu Square Dance? Schreibt uns das doch mal, ob ihr möchtet, dass wir das einbauen irgendwo.
Oh Mann, da habe ich noch ganz schlimme Erinnerungen, die ich da einfließen lassen kann. Anja, auf deiner Homepage schreibst du, es gibt Kritiker, die schreiben, meine Bücher seien spannend. Und ich habe ein Zitat von Sebastian Fitzek gefunden. Ich glaube, den hast du im Rahmen deines Podcasts auch schon interviewt.
Ja, der gibt's auch schon eine Folge.
Genau. Der hat über deinen letzten Thriller mit dem Titel Wenn ich dich hole gesagt, oder er hat prophezeit, sie werden nach dem Lesen das Licht anlassen. Aber du sagst auch, sicherlich gibt es da auch wieder Leserinnen und Lesern, die trotzdem irgendwas zu mäkeln finden. Wie gehst du mit Kritik um? Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite.
Da kann ich auch Sebastian Fitzek zitieren, weil der, finde ich, hat einen sehr weisen Rat, wie man mit Kritik und wie mit Kommentaren zu eigenen Dingen umgegangen werden soll. Der sagt, immer gucken, was will derjenige, der kritisiert, damit erreichen. Will er, dass du eine bessere Autorin wirst, oder will er dich verletzen? Und das ist was einem sehr hilft, finde ich. Wenn man sich nämlich anguckt, hat das irgendwas, was ich benutzen kann? Also ist das eine Kritik, die mich weiterbringt, bei der ich was lerne, die mich in eine richtige Richtung bringt? Oder ist das jemand, der mir einfach nur wehtun will, der vielleicht neidisch ist, der nicht verstanden hat, der das Buch vielleicht auch gar nicht gelesen hat, gibt's ja auch, dann hilft einem das sehr weiter. Und ich kann ganz ehrlich von mir sagen, ich lese diese Kommentare nicht mehr. Ich freue mich, wenn Leute mir tolle Sachen zuschicken und sagen, hier, tolle Kritik. Und wenn Dinge falsch beschrieben werden, gibt es Leute, die das für mich lesen und sagen, darauf müsstest du mal reagieren. Aber ich mache es selber nicht mehr, weil ich muss zugeben, mich verletzt es immer, wenn jemand schlechte Dinge über mich schreibt. Ich glaube, da ist man dann auch in der tiefsten Seele Künstlerin. Aber um das eben nicht zu sehr an mich ranzulassen, weil mich das wirklich bremst, das ist was, was meine Kreativität auch kaputt macht, wenn ich Dinge lese, die mich verletzen. Deshalb versuche ich das zu vermeiden.
Ich habe schon gesagt, du hast einen Thriller geschrieben. Wir schreiben jetzt Kriminalromane. Du schreibst aber auch andere Literatur, sehr unterhaltsame Romane. Wie ist es bei dir? Du hast mich das ja auch schon gefragt. Ist das Schreiben bei dir da stimmungsabhängig? Auch welches Genre du dann wählst? Sagst du, ich habe jetzt Lust auf einen neuen Krimi oder ich habe Lust auf einen Thriller oder jetzt möchte ich mal, habe ich irgendwas beobachtet? Du hast, glaube ich, auch in einem deiner Bücher die Homosexualität und das Outing von Thomas Hitzlsperger thematisiert. Ist das was, was Tagespolitisches, was dich dann animiert, da was zu schreiben? Was sind so deine Trigger?
Also ob es Krimi ist oder Roman, hängt wirklich von der Idee ab und ob das eine Idee ist, die kriminelle Elemente hat oder nicht. Also mein nächster Roman erscheint ja im Frühjahr bei DTV und da geht es um einen Jugendlichen, der mutmaßlich seinen Vater erschossen hat. Das ist trotzdem kein Krimi im eigentlichen Sinne, sondern eigentlich eine Geschichte über die Familie und die Strukturen dieser Familie, um die es da geht. Es gibt eine Geschichte, die ich jetzt gerade geschrieben habe, da geht es um was ganz anderes, überhaupt nicht kriminell. Und da war klar, es wird einfach ein Unterhaltungsroman. Das hat wirklich mit der Idee zu tun und die kann ganz unterschiedlich sein. Also das kann was sein, was mir begegnet, das kann was sein, was Leute mir erzählt haben. Also die Geschichte in dem Krimi, von dem ich gerade gesprochen habe, also in dem Roman, der im Frühjahr erscheint, das war was, was mir Freunde erzählt haben, weil es eine Geschichte gab, die wirklich so ähnlich in Berlin mal passiert ist. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Die Hitzlsperger Geschichte war nur eine Vorlage für einen wirklich Unterhaltungsroman, also für einen, wie es immer so schön heißt, Frauenroman, in dem es darum geht, wie homosexuell darf ein Fußballspieler in der Profiliga eigentlich sein. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die mit einem Bundesligaspieler mit der ersten Liga lange liiert war, die mir viele Sachen erzählt hat, und mit einem Torwarttrainer aus der ersten Liga. Und die haben mir so viele Sachen dazu erzählt, die mir bis heute so unglaublich vorkommen, dass es nämlich eben aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, in dieser Branche unterwegs zu sein und zu sagen, ich stehe aber auf Männer, einfach aufgrund der Situation, die duschen zusammen und so weiter, hat das alles in vielen Bereichen Punkte, wo man sagen muss, schwierig. Und ich wollte das aber nicht als so ein hartes oder Sachbuchthema, sondern ich fand es ganz schön, das in so eine bunte Geschichte zu verpacken. Also so entstehen Dinge und Stimmung, also das ist wie bei dir, ich schreibe, wenn ich Zeit habe und da kann ich keine Rücksicht auf Stimmung nehmen, da muss einfach dann was rauskommen am Ende.
Und bei mir gibt es keine Schnittmenge zwischen meiner beruflichen Tätigkeit an der Uni und dem Schreiben. Ist das bei dir anders?
Na, es gibt schon Schnittmengen im Sinne von Themenfindung. Also natürlich gibt es Themen, die einem bei der täglichen Recherche für die Radiosendung, ich moderiere von 6 bis 10, also sehr früh morgens mit vielen Themen bei Bremen 2, da gibt es viele Geschichten, wo man dann vielleicht sich mal eine Notiz macht oder mal eine Seite ausdruckt aus einer Nachrichtenagentur, weil man weiß, das könnte vielleicht irgendwann nochmal interessant werden. Es gibt natürlich auch Menschen, die man trifft, von denen man dann denkt, oh, das wäre mal ein guter Charakter für eine Geschichte oder so einzelne Dinge dieses Charakters, die man mitnimmt und denkt, ach, sowas irgendwie wäre mir jetzt im normalen Leben gar nicht so aufgefallen im Café oder so. Also das passiert schon.
Hast du da ein Beispiel? Fällt dir da was ein? Hast du mal jemanden interviewt und gedacht, Mensch, der...
Ein umgekehrtes Beispiel, weil als der erste Roman erschienen ist, den ich geschrieben habe, in dem es um einen Radiosender auf Sylt geht, den es damals noch gar nicht gab, da haben hinterher viele ehemalige Kollegen von mir jetzt gesagt, ich habe mich da erkannt, das ist ja toll, dass du mich da beschrieben hast. Die waren da alle gar nicht drin. Aber es war ja umso schöner, wenn die sich dann gut getroffen fühlen, dann ist das ja auch, was einen sehr zufrieden und glücklich macht.
Du hast, lass mich eine Sache noch fragen, du hast gesagt, du machst ja die Morningshow von 6 bis 10 und viele werden jetzt vielleicht denken, wow, um 6 Uhr beginnen, das heißt ja irgendwie um 4 Uhr aufstehen.
Denke ich auch immer.
Das denkst du auch, das denke ich auch. Mag man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht in der Situation ist. Was ich aber viel schlimmer finde, das ist der Abend vorher. Und das kenne ich aus der Uni, wenn ich morgens mal eine Veranstaltung um 8 Uhr hatte, die wichtig war, wo ich gedacht habe, da muss ich richtig gut drauf sein und fit sein. Und dann geht man um 10 ins Bett und dann guckt man um 10:30 auf die Uhr, man guckt um 11 auf die Uhr und dann denkt man, jetzt müsste ich aber bald mal einschlafen. Das ist für mich der Horror gewesen. Du musst ja, wann gehst du ins Bett und wie schaffst du es dann auch einzuschlafen?
Ach, das ist unterschiedlich. Also der Sonntag ist natürlich immer besonders blöd, weil man da auch morgens meist ein bisschen länger schläft. Und dann geht's aber, weil es sich einpendelt, weil dann mache ich Mittagsschlaf und dann gehe ich eben abends auch um 10 oder um 11 schlafen. Und inzwischen ist es auch so, seit ich mal ein Interview mit einem Schlafmediziner gemacht habe, dass ich aufhöre, mir Sorgen zu machen. Also wenn ich wirklich nicht schlafen kann, dann mache ich das Licht an und dann lese ich noch ein paar Seiten, bis ich wirklich müde bin. Weil es ja auch keinen Sinn macht, dann eine Stunde da zu liegen und nicht zu schlafen. Dann warte ich eben, bis ich wieder müde werde, weil es gibt ja so Phasen, hat der Schlafmediziner erklärt, alle 90 Minuten wird man richtig müde. Und im schlimmsten Fall bin ich dann eben nochmal 90 Minuten durch das nächste Buch durch und dann hole ich die eben am nächsten Nachmittag wieder nach. Ist eben so. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wir erzählen noch mal ein bisschen über das, was wir uns so ausgedacht
ja,
haben.
Ja, gerne.
Da kann man ja auch noch mal schön allen, die sich fürs Schreiben interessieren, klar machen, dass das, was man so als erstes im Sinn hat, nicht immer das Beste ist. Denn unsere Reihe um die Ermittler Herma und Jan war ja eigentlich erst eine Ermittlungsreihe um einen alten Kommissar und eine jüngere Kommissarin. Und wir hatten 150 Seiten geschrieben und hatten beide das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und dann haben wir uns entschieden, das noch mal zu drehen. Also Herma ist jetzt die erfahrene Ermittlerin und Jan ist der junge Typ, der Karriere machen will bei der Kriminalpolizei. Hast du eigentlich einen von den beiden lieber? Also du hast ja schon gesagt, wir haben gesagt, wir schreiben beide für beide, aber hast du einen von den beiden mehr ins Herz geschlossen jetzt?
Nee, das kann ich nicht sagen. Also wichtig ist, glaube ich, so diese Regeln des guten Schreibens auch einzuhalten und das heißt auch eben möglichst nicht mit Stereotypen, sondern mit Archetypen zu arbeiten. Und das ist mir irgendwie wichtig, dass wir da eine gute Konstruktion hinkriegen. Und das macht sie manchmal sympathisch oder vielleicht auch unsympathisch und ihn genauso. Letztlich sind es Figuren, die aus unseren Köpfen kommen. Also haben die automatisch auch irgendwas mit uns zu tun, weil es kommt ja von uns. Es kann natürlich von uns beobachtet worden sein. Aber aus der Erfahrung kann man ja, zumindest ist es bei mir so, oft basaler und intensiver schreiben, wenn ich bestimmte Situationen selber auch schon mal durchlebt habe und die nicht nur beobachtet habe. Und deswegen kann ich sagen, dass natürlich in den Figuren auch ein bisschen was von mir mit drin steckt.
Durchlebt ist ein gutes Stichwort, weil du bist derjenige, der sich auf Helgoland wirklich gut auskennt. Unser erster Fall spielt auf Helgoland. Da können wir als Hintergrund noch mal kurz erzählen. Wir haben uns ein Konstrukt überlegt mit Kommissaren, die nicht fest in einem Kommissariat sind, weil wir uns nicht auf einen Ort festlegen wollten. Und das ist so, dass auf Helgoland gibt es keine Kriminalpolizei, deshalb muss die Polizei Pinneberg aushelfen. Da kommt eben unser Jan her. Und weil das Personal in Pinneberg so knapp ist, wird Herma dazu gerufen aus Flensburg. Das ist unsere Lieblingsstadt, die dann im zweiten Fall ja eine große Rolle spielt. Aber lass uns noch mal kurz auf Helgoland bleiben. Der erste Fall, der jetzt bei Audible zu hören ist, heißt
Grün, Tod, Weiß.
Weil das die Farben von Helgoland sind.
Ja, grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist das Land. Das sind die Farben von Helgoland. Und unser Titel heißt nicht Grün-Rot-Weiß, sondern entsprechend Grün-Tot-Weiß, weil es da auch eine Leiche gibt. Und das wollen Herma und Jan mal klären, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Mensch gestorben ist.
Und wir sind sehr froh, dass Tim Gößler diesen wunderbaren Fall für uns einspricht.
Ja.
Und sind genauso neugierig wie alle, die jetzt zuhören, wie das klingt und wie euch das vor allem gefällt. Wir dürfen, glaube ich, schon sagen, dass es dann auch noch einen zweiten Fall gibt, der nicht lange auf sich warten lässt. Mhm. Und wo wir schon so bei verschiedenen Geschichten und so sind, wir haben ja hier in diesem Podcast immer die Rubrik »Die besten Buchtipps«. Mhm. Jetzt wären deine drei, Top 3 gefragt hier.
Da müsste ich jetzt nochmal...
nochmal zum Bücherregal. Ja, dann hören wir dir doch mal zu, wie du zum Bücherregal gehst. Ich kann an der Stelle ja schon mal sagen, dass ich, weil ich ja gleich meine auch sagen muss zum ersten Mal in diesem Podcast, mich sehr schwer getan habe damit, weil ich natürlich zum einen nicht vorschlagen wollte, was andere Gäste in dieser Sendung schon vorgeschlagen haben. Und ich lese wahnsinnig viel und es gibt in diesem Herbst so unglaublich viele Neuerscheinungen. Da müsste man eigentlich alle nennen. Angefangen natürlich von den neuen Büchern derjenigen, die in diesem Podcast schon zu Gast waren. Zum Beispiel Im Licht der Zeit von Edgar Rey. Das ist eine Geschichte über den ersten Tonfilm in Berlin. Es geht um Marlene Dietrich unter anderem. Es gibt von Isabel Bogdan, die mit dem V einen Riesenbestseller gelandet hat. Ein neues Buch, das heißt Laufen. Von Simone Buchholz erscheint Hotel Cartagena. Und es gibt natürlich auch von vielen anderen, die hier zu Gast waren, traditionell, wie es so ist, Veröffentlichungszeit im Herbst, auch neue Bücher.
Kommt dann.
Und da ist der Markus zurück mit drei Büchern in der Hand, die sehr geliebt aussehen.
Ja, das, also Bücher sind für mich Gebrauchsgegenstände und ich lese tatsächlich auch überall.
Schreibst du da auch rein und knickst Ecken?
Nee, Eselseck mache ich schon. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie keine Kartei über meine Bücher führe und mitunter dann auch nicht mehr genau weiß, ob ich vielleicht vor 30 Jahren das Buch schon gelesen habe oder nicht. Irgendwann bekommt man es mit, aber um das zu umgehen, sind dann in der Regel, lasse ich die Eselsecken immer drin, dann weiß ich auch, dass ich das schon gelesen habe oder bis wohin ich gekommen bin. Weil dann erinnere ich mich oft auch, ob es einen Grund gab, dass ich das dann abgebrochen habe. Ja, ich habe drei Bücher jetzt hier vorzuschlagen. Zwei ganz alte und eine Neuerscheinung. Ich fange mit der Neuerscheinung an. Das ist das neue Buch von Friedrich Arni mit dem Titel All die unbewohnten Zimmer. Ich bin schon sehr lange ein großer Fan der Prosa von Friedrich Arni, was damit zu tun hat, dass er es schafft, Sachverhalte oft sehr einfach zu beschreiben mit kurzen Sätzen. Und wenn man das denn gelesen hat, dann denkt man, wow, was für ein Bild, was für eine Stimmung ist da erzeugt worden und wie hat der Mann das hinbekommen, mit diesen stilistischen Mitteln das zu erzeugen. Das finde ich ganz beeindruckend. Und die Bücher von Friedrich Arni, die wirken immer in mir nach. Und das mag auch damit zu tun haben, dass es da biografische Parallelen gibt mit einer seiner Hauptfiguren, nämlich mit Tabor Süden, und dem Verhältnis von Süden zu seinem Vater, dass mich das besonders anträgert. Aber ich freue mich immer, wenn ein neues Buch auf den Markt kommt. Und dieses Buch ist sozusagen ein Konglomerat bisheriger Ideen. Er hat ja verschiedene Charaktere kreiert, die in seinen Fällen ermitteln. Und die hat er alle in einem Buch jetzt zusammengelegt und die interagieren miteinander. Und das ist immer ein bisschen so riskant, wenn man das macht, weil es oft dann auch gewollt wirkt. Es gibt ja schon andere, die das auch probiert haben, aber bei Friedrich Arni ist das nicht so. Ihm ist hier eine wunderbare Komposition gelungen. Kann ich nur jedem ans Herz legen, das zu lesen. Dann ein Autor, Jakob Arjuni, der, ich will nicht sagen vergessen ist, aber ich glaube, so viele lesen den Autor nicht mehr. Ich bin in den frühen 90er Jahren auf ihn aufmerksam geworden und insbesondere auf seine Kayankaya-Reihe, den türkischen Ermittler. Arjuni hat eine wunderbare Sprache und sein Ermittler ist so ein bisschen klassisch entlehnt aus dem Hardboil-Noir-Milieu. Und da ich auch eine große Affinität zum Noir habe und zu den Figuren aus dem Noir, habe ich den auch immer sehr gerne gelesen. Und das kann ich einfach auch mal empfehlen. Ich würde gar kein spezielles Buch von Arjuni empfehlen. Einfach eins mit dem Ermittler Kayankaya, mit dem Detektiv. Auf jeden Fall ein Gewinn. Und als dritten Tipp eine Erzählerin, Daphne du Maurier, ist sicherlich auch bekannt über Wenn die Gondeln Trauer tragen. Das ist ein Kurzgeschichtenband, heißt Meistererzählung. Und die Sprache finde ich auch ganz wunderbar. Sie hat einen sehr schönen Rhythmus in ihren Texten. Das ist mir auch immer wichtig, Melodie und Rhythmus. Vielleicht kommt das auch durch die musikalische Sozialisation und auch durch das Verfassen von Gedichten, die ich immer noch zwischendurch mal ganz gerne schreibe, dass mir auch das sehr wichtig ist.
Dass, wo man ja auch sagen muss, große Übersetzerleistung, wenn das dann auch...
Ja, natürlich, genau, das muss man dazu sagen. Also bei den anderen beiden ja nicht, aber hier ist natürlich eine Übersetzerin aktiv gewesen oder ein Übersetzer, finde ich gerade nicht steht hier auch gar nicht. Kann das denn sein?
Finden wir raus, reichen wir nach. Lässt sich alles nachlesen.
Genau. Also das ist natürlich, das ist natürlich eine Leistung der Übersetzung auch, denn diese Sprache und diese Sprachgewalt dann auch in einen richtigen Ton zu packen, weil das ist natürlich auch schwierig, aus dem Original das dann zu übertragen. Aber das genieße ich immer selbst sehr und es sind eben Kurzgeschichten. Das heißt, da kann man zwischendurch auch mal wieder was lesen und sich da ein bisschen von begeistern lassen. Also, Daphne du Maurier, Jakob Arjuni und Friedrich Arni. Das sind meine drei Buchtipps.
Gut, meine wären stellvertretend für alle, die ich kenne, die Bücher schreiben, für Freunde, für Bekannte. Da sind viele, viele tolle Sachen dabei. Aber ich habe jetzt mal einen rausgesucht, der mich wirklich immer an die Stelle zurückbringt, an der ich es gelesen habe. Ich bin nämlich auf einer Bahnfahrt von Nibel bis Berlin dieses Buch durchgelesen. Andreas Izquierdo, der Club der Traumtänzer, ist ein wahnsinnig schönes, liebevolles, warmes Buch, das ich wirklich empfehlen kann, wenn man so richtig abtauchen möchte. Ganz, ganz wunderschön. Dann aus dem Bereich Schreibratgeber. Da liest man ja als Schreibender auch immer mal welche. Da empfehle ich unbedingt Stephen King, Das Leben und das Schreiben, weil so eine Mischung aus Biografie und Schreibratgeber ist, aus dem ich jetzt nicht wahnsinnig viel gezogen habe für mich, aber ich fand es toll zu lesen und ich glaube, dass da jeder, der sich mit dem Schreiben beschäftigt oder selber schreiben will, auf jeden Fall gewinnbringend lesen kann. Und dann lese ich wie du natürlich auch viele Krimis und stellvertretend dafür habe ich auch mal eine Krimireihe rausgesucht, die ich sehr, sehr liebe, weil ich diese Hauptfigur so toll finde. Und das ist Fiona, die ist erfunden vom Autor Harry Bingham. Da gibt es inzwischen, glaube ich, 5 Bände, die ich alle toll fand. Das ist eine sehr, sehr crazy Ermittlerin mit sehr besonderen Eigenarten. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber das so stellvertretend für die Krimis. Was liest du gerade?
Gerade lese ich von Ocean Wang, Hansa Verlag, das Buch, sein erstes Buch mit dem Titel, mit einem Titel, der von dir auch nachgereicht werden müsste. Grandios sein. Ja, da ist ein Reh, auf das über einen Zebrastreifen geht. Und auch eine ganz wunderbare Sprache.
Was auch gerade überall gelobt worden ist, bei Hansa erschienen, Jo Lendler hat es auch schon mal empfohlen hier im Podcast. Und das war's für uns und bei uns. Wir freuen uns natürlich über Reaktionen, wir freuen uns über Post und ich freue mich insbesondere über Ideen zu diesem Podcast. Erik Niemann war heute zu Gast bei Die Schreibenden. Unser erster Krimi, der gemeinsam entstanden ist, nämlich der erste Band der Ermittlungen von Herma und Jan, erscheint als Hörbuch bei Audible. Und die Buchtipps gibt es natürlich wie immer auch auf allen Seiten zu diesem Podcast und auf meiner Internetseite anja-görz.de. Und da gibt es jetzt auch Infos dazu, wie jeder von euch da draußen die Arbeit an diesen Sendungen unterstützen kann. Wenn es euch gefallen hat, natürlich freue ich mich sehr über das Weitersagen, über das Teilen in den sozialen Netzwerken und natürlich auch über die ein oder andere Spende. Es ist toll, dass ihr zugehört habt, obwohl wir heute aus der Regentonne gesendet haben. Beim nächsten Mal wieder mit Mikrofonkabeln. Wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank, Erik.
Sehr gerne. Vielen Dank, Anja.
Die Schreibenden von Anja Görz.